Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus an dem Montag, und zwar mit drei Themen aktuell. Wir haben gestern wieder Ständeratswahlen gehabt. Da reden wir über den Rücktritt von Christian Löwra in der SP. Wird ja sehr häufig und sehr intensiv schon über die Nachfolge spekuliert. Und dann haben letzte Woche die Impeachment-Hearings in Washington angefangen. Reden wir über die Ständeratswahlen natürlich mit der grossen Überraschung von Filippo Lombardi, ehemaliger Ständeratspräsident, Fraktionschef von der CVP im Tessin, der abgewählt worden ist. Das hat Signalwirkung, oder?
Ja, das ist jetzt der erste Tessiner, der abgewählt wird. Jetzt wird dann der nächste Tessiner abgewählt.
Also, das sagst du mit maliziösem Lachen.
Nein.
Da muss man natürlich sagen, dass der Lombardi in der CVP der Mann war, wo der Ignazio Cassis hat am meisten will stützen. Also gestern hat nicht nur der Lombardi verloren, sondern auch der Cassis.
Ja, vor allem, wie es eben zeigt, es ist möglich, Tessiner abzuwählen, oder?
Sogar Tessiner selber.
Sogar Tessin selber. Nein, ich meine, es ist natürlich auch ein Zufallsergebnis. 45 Stimmen, das ist bitter, oder?
Ja.
Das ist ganz bitter. Vor allem hat der Lombardi ja wirklich einen Schutzengel gehabt, jetzt über mehrere Jahre. Er als einer, der eben ab und zu ein bisschen viel Wein getrunken hat und dann rumgefahren ist. Tessiner haben ihm das immer verziehen.
Das ist eben genau nicht
nein,
so
da. Ist sogar verurteilt worden.
Kann ja, man sogar mehrfach.
Ja.
Und es hat einen Unfall gegeben.
Aber ich habe nicht das Gegenteil gesagt.
Nein, weil er hat es eben auch wollen, als, so wie es du jetzt gesagt hast, so als Kavaliersdelikt darstellen.
Nein, ich habe nur einen Minderheitenschutz angewandt.
Gut, jeder andere Politiker in einem anderen Kanton wäre damit erledigt gewesen. In Tessin ist man in diesen Sachen Geschwindigkeitsübertretungen und Alkohol und vor allem in der Kombination ist man grosszügiger. Und als ich ihn mal in einer Fernsehsendung auf diese Sachen angesprochen habe, ist er so verrückt worden auf mich. Weil er gefunden hat, jetzt kommt er mit so einer alten Geschichte, er wollte noch Bundesrat werden, oder? Ernsthaft. Dass man ihm solche Sachen vorwirft. Jeder andere wäre wahrscheinlich verurteilt worden, ins Gefängnis gegangen.
Ja gut, was zutrifft, trifft, oder? Also deshalb ist ja klar gewesen, er hat schon gewusst, dass das ein Problem ist. Aber wie gesagt, der Wähler hat immer recht und wenn der Wähler gefunden hat, das ist kein Problem. Übrigens glaube ich auch im Welschland wäre das nicht so ein Problem gewesen, wäre auch gegangen. Es ist schon ein bisschen der Unterschied Deutschschweiz und Tessin und Welschland.
Also ich muss jetzt vielleicht noch etwas loswerden über Filippo Lombardi, den ich seit vielen Jahren kenne, als ich angefangen habe bei Radio 24, hat er das eine gute Idee gefunden, hat dann selber zuerst noch in Campione einen Radiosender aufgebaut, dann Tele Ticino, natürlich auch mit Unterstützung von Subventionsgeldern aus Bern und so. Und dann irgendwann einmal hat er mir gesagt, was, du bist immer noch Journalist? Ich bin jetzt Journalist und Politiker. Und hat mir so das Gefühl gegeben, du bist da geblieben, Roger. Ich bin jetzt viel etwas Grösseres und etwas Besseres.
Ja, aber Roger, da hat er schon recht. Ich meine, du wärst schon lange Bundesrat. Wir warten schon lange.
Nein, ich bin, ein echter Journalist, der das eben etwas Wichtiges findet.
Ja. Es gibt sehr viele Journalisten, die in die Politik gegangen sind. Nicht
ja, aber er hat eben beides wollen machen.
Ja, er ist auch ein guter Unternehmer geworden und ist auch relativ reich geworden. Oder?
So ja, Familie, er hat natürlich vom Familien-Background, ist dann auch noch Präsident geworden vom Eishockey Ambrì Piotta und so, hat da mit seine Stellung im Tessin festigen. Und meiner Meinung nach eben, ist er schon noch eine grosse Figur gewesen, aber sehr fragwürdig.
Ja, finde ich jetzt auch übertrieben. Medienpolitisch ist er ein guter Verbündeter gewesen von uns privaten Medien.
Ja, weil er selber eins gehabt.
Ja, aber das ist gut gewesen. Im Parlament hat er in dem Sinn gut gewirkt. Zweitens finde ich, ist er ein Politiker gewesen, den man wenigstens kennt hat, mit allen Schwächen und allen Stärken. Aber immerhin, das ist ein Politiker gewesen, der noch auftreten ist und ab und zu eine Meinung gehabt hat. Das muss man ja heutzutage langsam froh sein, weil alles so streamt.
Das ist wieder das, was ich immer höre von dir. Er ist vor allem natürlich auch immer umgereist, ist ein Russlandfreund, hat sich unter Putin bemüht. Etwas, was du wahrscheinlich auch noch gut findest. Ich finde es grauenhaft.
Nein, also erstens weißt du ganz genau, dass ich das nicht gut finde. Ich habe schon 15 Mal gesagt in dieser Sendung, dass ich den Putin eher fragwürdig finde als der Lombardi. Also sicher noch viel fragwürdiger als der Lombardi. Zweitens, die alte Tradition von den Tessiner, die haben immer eine gewisse Russland-Connection gehabt. Aber noch einmal, das macht ihn ja gerade wieder interessant. Das ist noch ein Politiker, der sich nicht einschüchtern lässt vom Roger Schawinski. Also das ist nicht so schlimm. Also, aber wie gesagt, was viel interessanter ist, doch was das heisst. Ich meine, das Tessin, muss man jetzt mal sagen, das ist völlig destabilisiert. Du hast die FDP und die CVP. Die FDP seit 1848 im Ständerat, die CVP auch sehr lang. Die zwei Parteien haben den Kanton dominiert über 100 Jahre hinweg und jetzt plötzlich fliegt alles in die Luft. Die SVP ist ganz komisch, dass die überhaupt das geschafft haben, den Ständerat. Die Lega ist eigentlich viel stärker.
Genau.
Oder? Aber es zeigt einfach, im Südkanton sind die Verhältnisse extrem instabil geworden und natürlich, Entschuldigung, es hat mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Die Leute sind total hässig, teilweise auch verzweifelt im Tessin. Das ist etwas, was uns überhaupt nicht bewusst ist. Ich glaube, das Wochenende habe ich übertroffen aus dem Tessin. Das ist ein riesen Thema in dem Kanton und das ist der Grund, warum es politisch so unstabil geworden ist.
Aber wie erklärst du denn, einfach weil deine Argumentation natürlich 180 Grad falsch ist, dass ausgerechnet Marina Carobbio gewählt worden ist, eine Sozialdemokratin, also eine, die für Personenfreizügigkeit ist?
Weil man zuerst einfach mal die weggewählt, die jetzt zuerst dran sind. Das ist ganz einfach. Schau, das ist das Gleiche aber bei den Grünen. Die Grünen sind auch eine Protestwahl und wo teilweise unklar ist, gegen was wird da protestiert, aber es ist einmal zuerst gegen das Establishment gegangen. Das ist ganz wichtig.
Ja, aber sie ist
und
auch Establishment. Sie ist Nationalratspräsidentin.
Ja, aber nur für Leute, die es total genau kennen, weil Establishment ist jetzt gewesen, FDP, CVP sind im Ständerat, wir wollen neue Leute. Wir wollen einfach neue Leute um jeden Preis, wir schauen nicht so genau an. Die SP ist ja ausnahmsweise extrem unterstützt worden von sehr vielen linken Parteien, die normalerweise auf die SP spreuzen im Tessin. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass das jetzt überhaupt zu dem Wechsel gekommen ist, zeigt, das ist unstabil, das ist nicht normal.
Wenn wir noch ein Wort reden zu Zürich, ist ja eigentlich so gelaufen, wie man es erwartet hat. Marionna Schlatter ist ein Leichtgewicht. Ich glaube, die Grünen haben nie ernsthaft geglaubt, dass die Ständerätin wird. Wenn sie einen Ständerat hätten wollen, dann hätte es der Balthasar Glättli gebracht oder Bastien Giraud. Und damit ist eigentlich der Rudi Noser ganz klar ins Ziel hineingekommen. Aber ich finde es noch interessant, dass jetzt Zeitungen sagen, Rückschlag für die Grünen, einfach weil eine eigentlich chancenlose Kandidatin im Kanton Zürich nicht gewonnen hat und eine in Bern nicht gewonnen hat. Also das wäre ja Gewinn gewesen, aber das gilt jetzt mittlerweile schon als Rückschlag.
Also für einmal finde ich, da haben die Medien natürlich vollkommen recht, weil der Punkt ist ja der gewesen, Giraud und Glättli sind nicht angetreten, weil sie zu feig gewesen sind, weil sie natürlich gewusst haben, wir haben wenig Chancen.
Nein, sie haben noch eine Frau davor.
Ja. Hör doch auf, der Sedlik Wermuth hätte ja auch sehr gerne eine Frau vortritt.
Das hat ihn aber geschadet.
Männer geben dann den Frauen Vortritt, wenn sie nicht wollen antreten und dann können sie es noch bemänteln und sagen, ich bin politisch ganz korrekt. Nein, die haben doch das Gefühl gehabt, wir haben keine Chance und deshalb ist der Glättli und der Giraud haben sich nicht wollen ihre Karriere vermindern lassen wegen dem. Anders als der Roger Köppel, der etwas gewagt hat, haben sie den Mut nicht gehabt. Zweitens, die Wahlen sind eine Überraschung gewesen. Die Grünen haben viel mehr zugelegt, als wir alle gedacht haben. Und jetzt, das ist das Interessante gewesen, gestern, der Ständerat, das ist immer so, der Schweizer Wähler tut dann schon wieder korrigieren. Jetzt hat er korrigiert, du siehst ganz deutlich im Kanton Bern, dort ist ganz deutlich. Ich bin selber überrascht gewesen, dass der Hans Stöckli durchgekommen ist gegen die Regula Ritz. Ich habe gemeint, der Stöckli ist jetzt auch alter, weiser Mann, der hat gar keine Chance mehr, aber im Gegenteil. Alle anderen sind eben mobilisiert worden. Die SP hat zum Beispiel viel besser mobilisiert als bei den Wahlen. Ist offensichtlich gewesen. Der Pardini hat leider Pech gehabt. Der Stöckli hat jetzt genau vom gleichen Effekt im Prinzip profitiert.
Also, die Regula Ritz ist nicht Ständeratin geworden. Das ist ein Glücksfall für die Grünen. Weil jetzt kann sie wirklich als Bundesratskandidatin antreten, weil wenn sie gewählt wurde, wäre sie das nicht können machen. Das wäre als unseriös angeschaut werden. Sie sicher die valabelste Kandidatin von den Grünen. Und eben nachdem jetzt das auch noch passiert ist im Tessin, sind also die Chancen, glaube ich, seit gestern für einen grünen Bundesratssitz und eben dann vielleicht besetzt von der Regula Ritz, glaube ich, ziemlich massiv angestiegen.
Nein, das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Erstens ist die Regula Ritz überhaupt nicht über die wahnsinnig beliebt wäre im Parlament.
Aber
musst du sehen.
Sie ist ausgleichend. Ich glaube es. Ich glaube, sie ist beliebt.
Nein, ehrlich, sie ist nicht beliebt. Rede mal ein bisschen mit den Leuten von der SP-Fraktion. Auf die kommt es nämlich ziemlich drauf an.
Die werden geschlossen.
Ja, aber mit Nase zu. Und im Bundesrat ist sie, die Regula Ritz, gar nicht willkommen. Nein, das spielt eine grosse Rolle. Nein, was du sagst, finde ich, stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Ständeratswahlen hat die Grünen ein bisschen enttäuscht. Ich finde auch, es ist ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt sagt, ein Rückschlag, aber es ist eindeutig, sie haben in Zürich viel weniger erreicht, als man gedacht hat. Ich meine, jetzt nach diesen Wahlen haben ja alle gemeint, der Rudi Noser müsse noch zittern. Kannst du dich erinnern, ich habe ganz deutlich gesagt, Noser kommt durch. Du hast noch das Gefühl gehabt, ja, aber du hast das Gefühl gehabt, es wäre knapper. Ist ja gleich, auf jeden Fall die Grünen. die haben jetzt ziemlich an Schwung verloren. Ich glaube, ihr Anspruch auf Bundesrat ist ein bisschen schwächer geworden. Was aber immer noch bleibt, und das ist unabhängig vom Lombardi, die CVP hat natürlich gemerkt, für sie ist schon eine grosse Verlockung. Also bei der CVP bin ich nicht sicher, ich habe das auch gehört aus der CVP, das kann durchaus sein, dass sie wirklich finden, wir wählen den Gassis ab. Weil nachher hat die CVP, das muss man sehen, unglaublich starke Stellung im Bundesrat.
Und was sagst du, wenn der Gassis sagt, ich will 10 Jahre Außenminister werden oder bleiben in der Schweiz? Ist das eine gute Aussage in diesem Zeitpunkt?
Ich finde immer gewissen Mut, finde ich immer gut. Ja, das finde ich auch gut. Ja,
das ich finde das dumm.
Das ist trumpistisch, das finde ich sehr gut.
Ah, ja gut. Und du als Trumpist musst das gut finden.
Nein, das ist, schau jetzt mal, jetzt, erstens finde ich es ja ein bisschen ironisch, weil wir wissen alle, dass der Gassis nicht das Selbstbewusstsein hat, das er jetzt hier probiert zu beweisen. Wir spüren, dass das ein bisschen Talk ist.
Also gut, kommen wir zum zweiten Thema. Der Christian Livrois ist abgetreten nach der grössten Niederlage oder der tiefsten Wahlresultat seit 100 Jahren von seiner Partei. Das hätte er sich sicher nicht so gewünscht. Und irgendwie scheinen alle aufzuatmen und sagen, jawohl, das ist doch grossartig. So Tamara Funicello, Ex-Juso-Chefin, jetzt neu gewählte Nationalrätin, hat das gesagt. Jetzt muss eine junge Frau den Karren aus dem Dreck ziehen. Das heisst, der Karren ist im Dreck. Und wer hat denn dort hineingesteuert? Eben die alten weissen Männer wie der Löwra und der Nordmann, oder?
Ja, aber du siehst an dem, siehst du, dass die jungen weissen Frauen werden scheitern, weil das ist eine bodenlose Arroganz. Ich meine, ich finde zwar Tamara Funicello wirklich noch eine gute, aber das ist jenseits von gut und böse. Alle von der SP wissen eigentlich, der Löwra hat für ihre Partei einen sehr guten Job gemacht. Auch wenn die Resultate nicht so gut gewesen sind und er selber ziemlich blasiert worden ist im Prozess von dem. Aber letztlich sind sie noch nie so einflussreich gewesen, wie in den 12 Jahren, wo der Löwra an der Spitze gestanden ist. Und ich finde es ziemlich peinlich, aber typisch ist ja Jacqueline Fehr. Jacqueline Fehr ist immer sehr bekannt für das, dass sie immer am letzten Moment die Leute noch angreifen, die eigentlich schon gefallen sind. Das war bei Ursula Koch ja auch schon so gewesen.
Und dann hat sie gesagt, es braucht jetzt eine junge Frau anstelle eben von diesen Männern. Der Rudi Strahm, ehemaliger grosser SP-Mann und Preisüberwacher, hat gesagt, man muss eine Doppelspitze haben mit Wermuth und Jacqueline Badran. Und zwar einfach aus dem heraus, das sind eigentlich die einzig richtig Bekannten in dieser Partei. Weil die Frauen, die da genannt werden, die jungen Frauen und so, das sind meistens, also würde ich sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung Nobodies, oder?
Das ist so wie Marionna Schlatter, die auch niemand kennt. Nein, das stimmt genau. Und das ist ja deshalb ist auch der Anspruch von der angeblich jungen weißen Frauen ist einfach lächerlich, weil es ist ja gar kein Druck da von diesen Frauen. Das ist nur von den Medien, von irgendwelchen 55-jährigen männlichen Journalisten, wird der Hype gepflegt, weil sie wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen haben, dass sie zu wenig häufig daheim sind. Das ist so ein dummes, blödes Geschwätz, dass man heute nur noch über Alter redet. Das ist, nein, es kommt eigentlich von uns Medien. Es ist in den Medien wahnsinnig schick geworden, dass er, ich wiederhole mich, 55-jährige alte Männer entdecken jetzt plötzlich die jungen Frauen. Das ist einfach peinlich. Alter ist noch nie eine Kategorie gewesen, die in der Politik soll für Qualität sprechen.
Aber viel etwas Wichtiges ist nicht das Alter, sondern das Geschlecht. Und das wird apodiktisch gefordert. Und es wäre nur eine Möglichkeit, nämlich auch Mann eine Chance geben, wenn man eine Doppelspitze machen würde. Und da gibt es einen aus dem Kanton Graubünden, der Jochen Pult, der ist jetzt gewählt worden im 5. Anlauf. Er gilt als grösstes Talent von der SP, hat der Helmut Hubacher gesagt. Und sein Nachfolger Peter Bodemann, der NZZ hat ihn als verbale Urgewalt bezeichnet. Und offenbar hat er gar keine Chance. Warum?
Also er ist ein Mann. Ja, erstens mal ist es also ein bisschen peinlich, wenn einer schon seit 10 Jahren als grösstes Talent von seiner Partei gilt und nie es schafft, auf Bern zu kommen.
Ja, das Graubünden ist im Kanton
Graubünden. Ist hart.
Und als SP-Ler
in Graubünden. Hat es auch geschafft. Ist auch nicht so einfach. Ist nicht so schwierig, nicht so einfach gewesen. Granatullo hat es auch geschafft.
Also gut. Nein, die SP hat immer nur einen Sitz gehabt. Und die Frau Semadeni, die ist jahrelang da gewesen.
Ja, aber dann ist der Pult nicht so gut gewesen, wenn ein Semadeni, der eigentlich nie aufgefallen ist in Bern,
also
nicht rausgedruckt.
Also er hat jetzt einfach um es ein bisschen faktisch noch zu halten.
Nein,
das zarte Alter von 35.
Ja, aber wird seit 10 Jahren als grosses Talent
gehalten. Und jetzt ist er in Bern. Aber gut.
Der Hubacher hat mir das schon vor 10 Jahren gesagt. Er ist absoluter Fan. Ich kenne den Pult nicht, kann es nicht beurteilen. Ich sage einfach, wenn einer 10 Jahre Talent ist im Journalismus und du hast noch nie einen Text von ihm gelesen, stimmt etwas nicht.
Gut, dann musst du aber gewählt werden. Zuerst in Graubünden. Nein, du bist gewählt worden von Christoph Blocher und so. Das ist ein bisschen einfacher.
Das ist leider nicht so. Gut. Leider ist das nicht so, Roger. Das weißt du ganz genau. Gut. Ich habe schon Text geschrieben bevor ich bei der Basel-Zeitung
war. Aber Tatsache ist, eben, die Frage ist jetzt, kann jetzt die SP darauf verzichten, auf ihr grösstes Talent, wo von NZZ bis Hubacher alle dieser Meinung sind, weil es ein Mann ist? Kann sich das heute eine Partei leisten? Also ich glaube, nein.
Also erstens übertreibst du jetzt vollkommen. Du tust jetzt wirklich so, als wäre das ein Genie, das da in Graubünden wartet auf uns alle. Aber schau mal, die SP ist ja völlig selber schuld. Mich freut es für die SP, dass sie jetzt eine Frau bringen müssen. Das ist die Partei, die Geschlechterfrage wie keine andere bewirtschaftet hat in den letzten 20 Jahren, immer davon profitiert hat, dass die Bürgerlichen teilweise auch zu wenig Frauen hatten. Und jetzt werden selber Opfer von dieser Politik. Deutlich kann man es gar nicht mehr sagen. Ein ehrgeiziger junger Mann hat keine Chance mehr bei der SP, irgendetwas zu werden. Und das ist nicht gut für eine Partei.
Und willst du dann mal herausfinden, wie gut der Jan Pult ist?
Ja, da haben wir jetzt ja Zeit. Jetzt hat er ja 4 Jahre Zeit zum Nationalrat. Hey, schau, also, Moment, der ist jetzt noch nicht einmal im Nationalrat und sollte schon Präsident werden.
Also Markus, das war doch jetzt eine Frage, die nur eine Vorlage sein soll. Die Jan Pult ist heute Abend in meiner Sendung
Schawinski. Entschuldigung, jetzt ist alles, nachher, wenn er diese Sendung überstanden hat, dann ist alles klar.
Da kann man doch schauen, dann kann man sich ein Urteil machen.
Schawinski, wie immer tut er Personalpolitik von der SP entscheiden, weil er ist ja als Ehrenmitglied von der SP.
Nein, der Roger Schawinski hat eine Eigenschaft, die den meisten Journalisten abgeht.
Ah, jetzt gut,
nämlich,
jetzt
dass er Geschichte sieht, bevor sie passiert. Also 2 Wochen Christian Löwer abtreten ist, habe ich ihn schon eingeladen, die Jan Pult.
Weil ich dir gesagt habe, dass der Löwer zurücktritt.
Genau.
So weißt du das.
Das ist immer das Gleiche. Beim Misserfolg wird niemand dabei sein und beim Erfolg kommen alle hinführen.
Nein, das hast jetzt du herausgefunden, dass der Pult total ein guter Star ist.
Nein.
Ich habe das schon seit 10 Jahren. Hubacher sagt mir das schon lange. Und übrigens darf ich auch noch schnell sagen, der Hubacher hat immer gesagt, Pult, irrsinnig, Wermut. Ich verstehe den gar nicht.
Genau.
Wermut kann das nicht.
Aber jetzt ist ja interessant, genau, das werde ich in dieser Sendung ansprechen. Sie sind beide mal Kandidaten gewesen, Chef von der JUSO zu werden. Und der Pult ist dort zurückgetreten, um einem Wermut die Chance zu geben, wie er sagt, das ist die grössere Rampensau als ich. Die Frage ist, gibt es jetzt am Schluss, wenn es eine Doppelspitze gibt und ein Mann muss gesucht werden, wieder die Situation? Und die Frage ist, wird der Pult wieder versuchen, zurückzutreten, weil er vielleicht ein bisschen zurückgehalten ist als der Wermut oder weil er den Kampf machen, hat er gesagt, er will, dass es eine Kampfabstimmung gibt am Parteitag. Das werde ich heute Abend versuchen herauszufinden für ihn.
Wobei ich glaube, jetzt die originellere Vorschlag vom Strahm ist auch wirklich Padran. Ja. Und Padran finde ich keine schlechte Idee. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, das wäre wenigstens eine Politikerin, die man kennt, die auch provozieren kann, die eine gewisse Kante
junge
hat. Es ist wie, ich bin so also dagegen, dass Leute in den Nationalrat gewählt werden vor einem Alter von 54.
Man muss den Markus immer beim Wort nehmen, dann zu merken, was das für ein völliger
Scheissdreck ist oder was. Nein, aber jetzt noch eines, Roger. Du merkst es ja auch. Es ist nicht mehr gut, wenn in der Politik nicht mehr Begabung und Leistungsausweis und politische Meinung entscheidend ist, sondern nur noch das Geschlecht und das Alter. Das ist so biologistisch, das ist zum Kotzen. Gut. So geht es nicht in der Politik.
Aber es geht ja auch noch darum, in welche Richtung die SP soll gehen, noch weiter links, eben dort, wo du früher gestanden bist, oder mehr in die Mitte. Der Daniel Josic hat gesagt, wir müssen etwas in der Mitte der Partei nehmen, sonst werden noch mehr zu den Grünen-Liberalen abtauchen, so wie wir es jetzt gesagt haben bei den Wahlen, unter anderem wegen der Haltung in der Europapolitik, die ja blockiert wurde von der SP und den Gewerkschaften. Ich bin der Meinung, Daniel Josic hat recht.
Ja, aber er ist ganz allein, er ist der letzte Mohikaner.
Er muss also um das kämpfen.
Er ist ein Johann ohne Land, gell? Also er wird da, ich weiß nicht, wer ihn da noch wahnsinnig unterstützt.
Also
die Fraktion
hat nicht mehr viel Sozial.
Ja, das nützt nichts, weil das sind ja vor allem bürgerliche Stimmen, da nützt nichts in der Fraktion.
Die muss man eben auch holen. Das ist genau das, wenn die SP wachsen will, müssen sie Leute in der Mitte holen, sonst gehen die zu den Grünen-Liberalen.
Ja, das kann sein, da hast du alles recht, jetzt bist du jetzt auch bei den Grünen-Liberalen, das ist
ich?
Klar.
Ich
ja,
bin
das
gar
ist
nicht.
Offensichtlich.
Also gut.
Nein,
also
aber ich habe ja auch so positiv über die Grünen-Liberalen geschrieben, dass auch alle das Gefühl haben, ich sage jetzt bei den Grünen-Liberalen.
Nein, du bist ja bei der, SVP nominell kaschiert mit einem FDP-Parteimitglied.
Ich bin der Exil-FDP, der in London wartet, bis sie wieder mal eine Chance bekommt.
Gut, also muss ich noch sagen, also in der SP könnte es jetzt noch spannend zu und her gehen, weil bei den anderen Parteien hat es immer nur eine Kandidatur gegeben. Bei der FDP zuerst Philipp Müller und dann Frau Gössi. Immer nur eine Kandidatur, Gerhard Pfister bei der CVP, Albert Rösti bei der SVP. Offenbar Parteipräsident ist dort gar nicht irgendwie ein Traumjob. Bei der SP könnte es jetzt anders zugehen.
Ah, das finde ich jetzt überhaupt nicht. Sie haben ja, du hast ja selber gesagt, die Frauen, die genannt werden, sind nicht wahnsinnig bekannt.
Aber
die SP hat nicht sehr viele Kandidaten, die sich aufbringen.
Kampf drum.
Ja, das ist ein bisschen wie bei der SPD. Da hast du auch vier Leute, die sich darum balgen. Aber ja, eigentlich weiss man, sie haben keine Leute mehr.
Gut. Also, das ist so ein Wort, das einfach apodiktisch. Ja. Damit ist die SP...
Aber du lässt es stehen, weil ja, du weisst, nein, Zeit, es ist wahr.
Zeit, nein, die Zeit ist so da, dass wir über unsere, nein, über deinen Freund reden müssen.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch.
Also letzte Woche die ersten öffentlichen Hearings in Washington, beeindruckende Auftritte von Karrierediplomaten, die sich sachlich zurückhaltend, nicht spektakulär, aber verheerend für den Trump geäussert haben. Vor allem Maria oder Mary Jovanovic, seit über 30 Jahren ist sie Diplomatin, hat schwierige Posten gehabt in Somalia. Der Trump hat sie dann noch während ihrem Vortrag oder während ihrer Diskussion dort, hat er sie angegriffen und gesagt, überall wo sie angegangen sei schlecht gegangen. Eben, zum Beispiel auch in Somalia. Hat sie also verantwortlich gemacht für ein Failed State in Somalia? Wie findest du das, Markus?
Ja, das ist typisch Trump. Das ist auch insofern taktisch total dumm gewesen, weil es ist eigentlich für ihn sehr gut gelaufen. Die Hearings haben nichts Neues ergeben. Von dem hätte er ganz ruhig zurücklehnen. Er hätte eigentlich auf den Bill Clinton hören, weil Bill Clinton hätte das selber auch gesagt. Er hat mir einen Rat gegeben, Bill Clinton, und gesagt, eben, hör auf, musst gar nichts sagen, aber der Trump kann das nicht. Wobei, übrigens habe ich gehört, ich weiss gar nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, und ich habe es sehr gute Quelle. Die Tweets von Trump, die sind nicht von ihm. Er hat 80 Leute angestellt, die twittern für ihn. Von dem her ist noch interessant.
Aber sie kommen unter seinen Namen.
Ja,
letzte Woche.
Logisch, das ist ja wie bei deinen Texten, die kommen auch unter deinem Namen.
Nein, letzte Woche sind... Ja, bei meinen Texten kommen nur von mir. Oh, das ist jetzt so...
Jetzt hast du aber ein Zeitchen gebraucht, bis du gemerkt hast, so die Gemeinheit. So eine Gemeinheit.
Ich würde mir gerne einen Lohnschreiber anschaffen, aber das kann ich mir nicht leisten, im Gegensatz zu dir. Also, er hat letzte Woche 140 Tweets gemacht, übrigens. Ja. Ich glaube, Teil von den Tweets macht er selber, die am Morgen früh, die mit allen Fehlern, mit orthografischen Fehlern. Und die nachher werden dann irgendwie orthografisch
richtig stehen. Aber die, die du jetzt kritisiert hast, sind glaube während dem Hearing passiert. Aber genau. Ich kann nur mal sagen, der Punkt ist, Trump verhaltet sich wieder meiner Meinung nach sehr dumm. Sollte das nicht so machen, es ist ein riesen Fehler, wie er sich verhaltet. Aber bis jetzt haben eigentlich die Hearings nichts Neues gegeben, wo man nicht schon gewusst hat.
Man weiss jetzt, weil die Republikaner haben die Tatbestände gar nicht bestritten, sondern ist alles klar, dass da wirklich eine Art eine Erpressung stattgefunden hat. Und das ist dann eben noch bestärkt worden durch etwas, wenn du sagst, es ist nichts Neues gekommen. Es hat ein zweites Telefongespräch gegeben, nicht nur das zwischen Trump und Zelensky, Präsident von Ukraine, sondern auch von Trump mit dem Sondland, das ist eigentlich sein Botschafter der EU, wo er persönlich rekrutiert hat, um dort einzugreifen. Und zwar in einem öffentlichen Restaurant, wo Leute dabei gewesen sind, inklusive wahrscheinlich russische Spionen am Nachbartisch und so. Also alle Regeln von Geheimhaltung sind dort durchbrochen worden, wo klar war, er hat direkt eingegriffen und gefragt, wie läuft die Investigation? Und wie man auch aus dem ersten Telefongespräch meint, ist, weiss, Investigation hat in seinem Sinn eben Biden und Wahlen 2016.
Ja, das Problem ist immer das Gleiche. Und du hast es jetzt auch wieder erwähnt. Wenn er sagt, Wahlen 2016 und sogar die ganze Investigation von Biden, dann kann niemand bestreiten, dass das durchaus auch im Interesse ist von Amerika. Das ist der Punkt. Und solange der Präsident einfach irgendetwas fordert und auch durchsetzt, was auch im Interesse ist vom Land, und das Land hat das Interesse daran, genau zu wissen, was ist 2016 bei diesen Wahlen passiert, solange das so der Fall ist, hat er kein Problem. Und du siehst es, und ich wiederhole mich, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, du siehst es, bei den Republikanern ist nichts passiert. Die Republikaner haben ihre Meinung überhaupt nicht geändert. Und solange das der Fall ist, gibt es ein Impeachment im Haus und im Senat passiert nichts.
Gut, es geht eben um einen grösseren Zusammenhang, nämlich eben, was darf ein Präsident machen, ob er dann abgewählt wird, ist eine zweite Frage. Aber es ist ja wieder falsch, was du gesagt hast. Der Sondland hat nämlich gesagt, dort zu den Leuten, die am Tisch waren, für die Ukraine interessiert er sich überhaupt nicht. Er will nur Big Issues und der Big Issue ist für ihn ist eben Biden. Und diese Woche ist er dann der Sandler in öffentlichen Hearings, da kann man sehen, da muss er aufpassen, weil wenn er dort lügt, geht er ins Gefängnis.
Aber Roger, nein, das spielt auch gar keine Rolle, wie das Motiv ist von Trump. Solange, dass die Untersuchung etwas ergibt, was für Amerika als Land wichtig ist. Und das ist einfach wichtig. Objektiv der Fall. Mal, jetzt kommt eine andere Sache, die man nämlich völlig unterschlagen hat in den Medien, in den Impeachment-Medien wie New York Times und Washington Post. Die Botschafterin Jovanovic, die hat auch erwähnt, dass wo sie hätte sollen den Posten bekommen in der Ukraine, das war ja unter Obama gewesen, haben sie auch vorbereitet gehabt, eine Frage, dass eine Frage gestellt wird wegen Hunter Biden. Und dann hat man ihre State Department hat selber ihre empfohlen, ja nicht beantworten, nichts dazu sagen, sondern geht einfach, sie sollen den Vizepräsidenten fragen. Und das zeigt eben, dass auch State Department unter dem Obama gewusst haben, es ist heikel, was da mit dem Biden und dem Hunter Biden ist. Sie haben gewusst, es ist ein Issue, es ist ein Problem. Und wenn der Präsident Trump nachher findet, das wollen wir mal genauer untersuchen, dann ist das auch im Landesinteresse und nicht nur im Privatinteresse. Nein, es ist so. Nein. Und die Republikaner sehen sie so, Roger. Solange die Republikaner so sehen, ist nichts passiert.
Markus, es geht jetzt um das Impeachment vom Sitting President, der heisst Donald Trump. Es geht nicht um den Biden, es geht nicht um Obama, es geht um gar nichts anderes. Hat er die Regeln, hat er die Verfassung verletzt und um das geht es. Und jetzt merkt man, du sagst, die Republikaner, da gibt es keine Veränderungen. Letzte Woche hat er zwei Wahlniederlagen erlitten, in Kentucky und Virginia, der Trump. Hat sich jetzt letzte Woche nochmal eingesetzt für die Gouverneurswahl in Louisiana, ist eben dort runtergegangen, hat wieder verloren. Wenn sich das jetzt wiederholt, Markus, und das hast du selber mal gesagt, wenn er jetzt laufen, die Leute verlieren, die er unterstützt, dann kann es kippen und dann kann er eventuell rausgehen.
Roger, da hast du völlig recht, aber es ist der Wähler, der dann entscheidet und nicht der Senat. Im Senat, solange es so weitergeht wie jetzt, eben, wo nichts Neues rauskommt, werden die Republikaner nie sagen. Und schau mal, Impeachment muss immer bipartisan sein. Du musst als Präsident so schlimme Sachen gemacht haben, dass sogar deine eigene Partei, zumindest die Hälfte, sagt, das geht nicht. Und das ist überhaupt nicht der Fall, weil Markus, das und deshalb übrigens wegen Hunter Biden, das ist sehr entscheidend, weil der entscheidende Punkt ist genau der, hat der Trump eine Untersuchung wollen, nur für sich, ja, für den Privatgebrauch, oder gibt es auch ein Landesinteresse? Und solange ein Landesinteresse vorliegt, und das ist bis jetzt unbestritten, hat er kein Problem.
Völlig Unsinn.
Und die Republikaner sehen es auch so, wie ich es sehe. Zweitens, dass der Wähler einen anderen Schluss kann nehmen kann. Ja, das glaube ich auch.
Nein.
Könnte sein.
Es können eben auch die Senatoren einen anderen Schluss nehmen.
Ja, das ist aber nicht der Fall.
Nein, wenn sie merken, dass die Trump stützt, dass die verlieren, dann könnte es eben im Senat kippen. Das ist nicht der erste
Wähler. Nein, das glaube ich nicht, Roger, weil die haben gar keine andere Wahl mehr. Schau mal, wenn die Republikaner jetzt würden ihren Präsident zur Disposition stellen und es ist nicht völlig klar, er hat im Weissen Haus irgendjemand umgebracht, es ist etwas ganz Schlimmes passiert, dann verlieren sie so brutal in den nächsten Wahlen. Das ist ausgeschlossen, dass sie das machen.
Also Markus, seine Benchmark ist einen umbringen im Weissen Haus.
Ja, ich denke, dass das jetzt bringst. Nein, okay. Wie gesagt, aber das ist das, was völlig klar ist. Das wäre Impeachment. Ja, und das, was du jetzt Gefühl hast, du könntest mit der New York Times und der Washington Post aufschreiben, ist leider nicht etwas, was wirklich zu einem Impeachment
also wird führen. Street Journal
ausser bei den Demokraten, die seit 3 Jahren schon nach der Wahl, sogar vor der Wahl von Trump gesagt haben, wir tun den impeachen.
Ja.
Es sind schlechte Verlierer, die nicht haben können akzeptieren, das Ergebnis von einer demokratischen Wahl. Und für da werden sie eine Quittung bekommen, da bin ich überzeugt.
Also ich bin der Meinung, er ist ein schlechter Gewinner, du das auch wiederholen.
Aber er hat gewonnen.
Und, ja, ist gut. Und jetzt geht es eben nicht um Mord und Totschlag, sondern es geht um Bribery, hat Nancy Pelosi letzte Woche gesagt. Weißt du, das heisst Bestechung. Warum? Weil es steht im Artikel, vom Impeachment explizit.
Weil sie eine Fokusgruppe eingeladen haben und dann hat die Fokusgruppe gesagt, den Demokraten, Bribery ist das Beste, tun das bringen, nicht Extortion und auch nicht Quid pro Quo, das versteht kein Mensch, tun Bribery. Und dann bringen die Demokraten Bribery.
Es muss ja funktionieren. Nein, so funktioniert übrigens Politik. So tun Politiker auch ihre Argumente in die Öffentlichkeit bringen. Aber logisch, mit einem latinischen Ausdruck, Quid pro Quo kannst du in Amerika nichts gewinnen.
Oder? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es zeigt, dass Demokraten total politisch denken und nie geht es noch um die Verfassung, nie geht es noch um das Impeachment. Es ist ein Schmierenstück, das sie aufführen, ganz ganz übel.
Also, tust du deine Talking Points laufen, irgendwie holen vom Jim Jordan?
Nein, er hat mich noch nicht angerufen.
Also, das ist der Schlimmste von allen. Der Markus ist versucht, irgendwie mit ihm gleich zu ziehen. Also, heute Abend der John Pult bei Schawinski. Ganz entspannender Politiker. Ich freue mich wirklich auf ihn. Und diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Werbung auf Radio 1 macht erfolgreich.
Ja, ich bin Vincenzo Paulino.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.